Alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen. So heißt die Jahreslosung. Als ich die zuerst gehört habe, das ist schon eine Weile her, da dachte ich erst, oh je. Was sollen wir dazu sagen? Dieser Begriff Liebe und das im christlichen Bereich, so oft benutzt als eine, entschuldigt das Wort, als eine Totschlagkeule, wenn man sich mal ärgert oder wenn was nicht ist, das ist jetzt aber nicht liebevoll. Ich glaube, das Gegenteil ist wahr. In Jesus sind Wahrheit und Liebe untrennbar zusammen. Die Liebe braucht die Wahrheit, damit sie nicht substanzlos wird und einfach nur noch ein Gefühl oder sogar ein Geheuchel, weil man sich ja liebevoll begegnen soll. Und die Wahrheit braucht die Liebe, damit sie nicht hart wird, nicht verletzt. Aber ohne Wahrheit lassen wir uns gegenseitig gegen die Wand laufen. Und das wäre noch viel doofer. Das wäre wahrhaftig lieblos. Und dann ist die Freundlichkeit geheuchelt. Und wenn ich so viel wegstecke mit der guten Absicht zu vergeben und zu tragen, dass ich am Schluss nur noch stinksauer bin und bitter werde und dann eben doch Dampf ablasse, aber weil ich mich nicht in die Klärung traue, dann ist das auch keine Liebe mehr. Also denkt die Liebe nicht als so was Seichtes, als so ein Gefühlsduselei und ich muss alles ertragen. Das ist damit nicht gemeint. Liebe tut für den anderen das, was ihm gut tut. Habe ich vor vielen Jahren von Eckhart Schäfer gelernt. Nicht unbedingt das, was er sich gerade wünscht. So geht ihr auch nicht mit euren Kindern um, so geht ihr nicht mit euren Eltern um, nicht mit euren Partnern um. Man redet sich schon mal gut zu. Was für ein schönes Wort, man redet sich gut zu. Und dann schnappte ich mir, als nun dieser Sonntag nahte, dieser erste Sonntag im neuen Jahr, über den wir traditionsgemäß über die Jahreslosung sprechen und nachdenken, dann schnappte ich mir den Text, das drumherum. Und ich wurde sehr viel froher. Da steht nämlich ein Satz vorher und gehört unbedingt zusammen, da drumherum sind freundliche Grüße, letztes Kapitel, 1. Korintherbrief. Da steht, seid wachsam. Haltet treu an dem fest, was ihr glaubt. Seid mutig und stark. Alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen. Also, da ist nicht mehr viel von, ich habe es eben Gesäusel genannt. Das wird sehr handfest. Seid wachsam. Oh, das klingt nach anstrengend. Haltet treu an dem fest, was ihr glaubt. Ja, aber wir möchten doch reagieren auf das, was ist. Auf die Gegenwart, auf Menschen. Also schon wieder ein Spannungsbogen. Oder nicht? Und dann seid mutig und stark. Bei den Korinthern hätte ich jetzt gedacht, die mit den Geistesgaben, die tanzen sowieso schon auf dem Tisch mit ihrem Bekenntnis. Und dann sollen die mutig und stark sein. Merkwürdig. Und dann alles, was ihr aber tut, während ihr mutig und stark seid, soll in Liebe geschehen. Das ist das Schlusswort von Paulus an die Korinther im 1. Korintherbrief. Da kommt ja auch noch ein zweiter, aber da geht es thematisch um ganz andere Dinge. Wie kommt Paulus dazu, so etwas zu formulieren? Und bevor ich damit loslege, ich saß hier jetzt im Vorfeld und hörte, was Caroline und was Heike gesagt haben, was Matthias gesagt hat und dachte, eigentlich könnte man diese ganze Predigt auch Revitalisierung überschreiben. Wir haben uns dazu entschlossen, in seinen Gesprächsprozess einzusteigen. Diese 7 Punkte, die das ausmacht, Kennzeichen einer gesunden Gemeinde. Und ich bin gespannt, weil diese Punkte sich im Gleichgewicht halten. Letztes Jahr, ja, Gott sieht mich. Da konnte ich seelsorgerlich mich völlig bei meinem Herrn und bei meinem Gott einkuscheln. Und es hat gut getan nach Corona, nach den Verwundungen, die Corona hinterlassen hat. Und dann kommt diese Jahreslosung, die uns jetzt wirklich wieder zu dem anderen losschickt, zu Taten losschickt, in die Begegnung losschickt. Hält sich vielleicht die Waage, Maria und Martha, die Tätige und die Hörende, die immer nur gebetet hat. Und beide kamen mit der Haltung der anderen nicht so ganz gut klar. Ich freue mich auf diesen Prozess der Revitalisierung. Und andauernd sind wir schon mittendrin. Es ist nichts, was obendrauf gepropft wird, sondern eigentlich was helfen wird zu kanalisieren. An wen ging dieser Brief? Der ist ja nicht in die Luft geschrieben. Paulus hat an eine sehr konkrete Gemeinde geschrieben, die Gemeinde in Korinth. Und das große Wunder der Bibel, immer an dich und mich. Finde ich faszinierend. Luther hat uns das beigebracht, die Bibel ist für jedermann. Und auch ein Laie, der Bibel liest, versteht genug, um damit umzugehen, das zu handeln, was mitzunehmen. Ich muss nicht studiert haben, damit das Wort zu mir reden kann. Und wenn man dann noch miteinander austauscht, wird die Sache noch mal runder. Und wenn man dann noch dazu lernt, wird sie noch runder. Das schadet auf keinen Fall. Vieles schließt es erst auf. Aber auch ohne Studium begreift man viel. So war mein Einstieg. Die Gemeinde in Korinth. Das Problem der Korinther war ein ziemlich vielfältiger Lebensstil. Wie kam das? Die Weltanschauung der Korinther, der Griechen, das war die Gnosis. Die Gnosis, ein griechisches Wort, heißt erkennen. Wissen, erkennen und dann für die Buchhaltung heißt es auch noch zählen. Wissen und erkennen. Der Grieche hat danach gestrebt zu erkennen. Er hat alles total vergeistigt. Also ihr sitzt da nicht etwa auf dem Stuhl, sondern die Idee vom Stuhl, das sind vier Beine und eine Sitzfläche, damit man drauf sitzen kann. Und diese ursprüngliche Idee, die ist irgendwo da oben vergeistigt als ein Ideal. Man kann drauf sitzen und fällt nicht runter. Und das, worauf ihr sitzt, das ist eine armselige Konkretion. Sehr leiblich, sehr handfest, aber nicht das Ideal. Und so war es mit allem. Der Gnostiker strebte danach, diese geistige Ebene zu erreichen. Und dabei passierte dann eine Leibfeindlichkeit. Eine Vergeistigung klingt ja erstmal gar nicht so schlecht. Viele von uns sehen sich auch nach dem neuen Reich Gottes und denken, wäre es doch schon da. Und wenn wir beten, ich kenne solche Zeiten, manchmal traute ich mich kaum, die Hand auszustrecken, weil ich dachte, ich berühre Jesus. Und das wäre dann ja doch zu erschreckend gewesen. Aber Vergeistigung, wenn es uns nicht weltfremd macht. Was aber auch dadurch passiert ist, der Gnostiker wird leibfeindlich. Entweder asketisch, er gönnt sich gar nichts mehr, er kasteit seinen Leib mit ganz wenig. Wir kennen sowas von Mönchen in der Wüste, die dann alleine waren, also sich keine Gemeinschaft gegönnt haben, die von fast gar nichts sich ernährt haben und am besten noch ein raues Gewand getragen haben, damit die Haut auch gescheuert wurde. Der Leib wurde nicht lieb gehabt, sondern als Hindernis verstanden. Und die andere Variante von Leibfeindlichkeit ist das Gegenteil, die Völlerei, die Maßlosigkeit. Auch das gab es bei den Korinthern. Sie haben geschlemmt und gefuttert, sie waren sexuell unterwegs, wie hast du nicht gesehen, ohne Werte, denn der Leib war egal. Auf das Geistige kam es an. Und diese Haltung haben sie übertragen. Also noch eine Textstelle, 1. Korinther 7, ist euch vielleicht wohl vertraut, da geht es um die Ehe. Und Paulus sagte am Schluss, so ihr lieben Leute, und wenn ihr verheiratet seid, dann entzieht euch einander nicht. Die Askese ging bei einigen Gnostikern so weit, dass sie gesagt haben, nö, kein Geschlechtsverkehr mehr in der Ehe. Gehört alles dem Herrn, ich will vergeistigen. Und die Gegenseite ist eben Beliebigkeit, weil es nicht zählt. Ganz anders im Christentum und im Judentum. Der Mensch ist ganz, Leib und Seele. Wir alle kennen das Wort psychosomatisch. Wir alle wissen, wenn wir krank sind, dann muss die Seele ganz schön arbeiten, um sich nicht niederdrücken zu lassen. Wenn es draußen dunkel ist, im Moment scheint die Sonne, eigentlich müssten wir rausgehen und einmal tiefer einatmen, also tut es in Gedanken, nach so viel grauen und dunklen Tagen. Wir wissen alle, Körper und Seele reagieren aufeinander. Und wenn man auf seine Seele nicht hören will, dann erzählt einem der Körper, dass man nun wohl mal hören muss. Und man kriegt mal eben ordentlich den Boden unter den Füßen weggezogen. Nicht das Schlechteste. Burnout heißt sowas oft heutzutage. Kann auch harmloser sein. Man wird eben einfach mal krank, kriegt Fieber, eine kleine Zwangspause, die aber sehr zur Gesundung dient. Und das Gute, wenn man liegt, man hat Ruhe und Zeit nachzudenken. Und man ist krankgeschrieben.
ich habe das immer genossen. Ein Alibi, absolut nichts zu tun, keine Verantwortung, ich bin krank. Und dann werde ich auch wieder gesund. Psychosomatisch, Seele und Körper gehören zusammen, sind unbedingt eine Einheit. Und ihr hört, ich spreche von Seele und Körper. Das ist das biblische Menschenbild. Das Griechische hat dann noch den Geist dazu genommen. Da werden wir uns in der Bibel etwas schwer tun. Man merkt ganz deutlich, wo die griechischen Einflüsse reinkommen. Das ist anders als im Judentum. Wichtig, es gehört zusammen. Und es hat wechselseitig Beziehung zueinander. Der Kontext der letzten Kapitel. Worum geht es in den vorherigen Kapiteln im Römerbrief? Der Römerbrief kommt noch. Im Korintherbrief. Was sind da die Themen? Ich kann euch jetzt nicht, ist auch nicht nötig, den gesamten ersten Korinther skizzieren, aber mal so ein paar Stichworte, womit Paulus mit den Korinthern arbeitete. Also ich habe gedacht, na, die brauchen eine ganze Sommerbibelschule, um das klarzukriegen. Er hat einen Brief geschrieben. Es geht um Freiheit und Götzendienst. Die konnten mit der Freiheit, der christlichen Freiheit nicht umgehen, verfielen so sehr wieder in andere Verhaltensweisen, weil sie mit dieser Freiheit schlecht umgehen konnten, manchmal zu wenig Regeln, manchmal zu viel Regeln, dass Paulus sagte, passt auf, ihr gleitet in Götzendienst ab. Er spricht über das Abendmahl, darüber werden wir inhaltlich auch noch sprechen im nächsten Jahr, spare ich mir jetzt. Aber auch da sagt er, überlegt mal, was ihr wie tut, wenn ihr zur Feier des Herrn kommt. Kapitel 12 bis 14, da geht es um die geistlichen Gaben in der Mitte als Klammer. Nach der Predigt werden wir ein Lied zu hören oder singen. Das hohe Lied der Liebe, Korinther 13. Es geht um geistliche Gaben. Jeder hat eine Gabe, hat Begabungen, aber ist Teil des einen Leibes. Also nicht Überheblichkeit, ich bin so toll, unersetzlich und überhaupt habe ich Recht, sondern du hast genauso viel Recht, wie du Anteile hast an dem Ganzen. Nehmen wir mal an, wir sind 150 Mitglieder, also hast du ein 150stel Recht. Und dann bilden wir den Konsens. Herzlich willkommen zur Mitgliederversammlung. Geistliche Gaben und der eine Leib. Und dann schließt er mit Kapitel 15 und er sagt, so, das will ich euch jetzt aber noch hinten dranhängen. Die Basis von all dem, was ich euch erzählt habe, ist die Auferstehung. Und dann kommt ein gigantisches Kapitel, 1. Korinther 15, über Auferstehung. Wir kennen es oft aus dem Kontext einer Beerdigung am Grab. Der verwesliche Leib, der auferstandene Leib. Und wir kennen es aus der Osterpredigt, die erste Hälfte dieses Kapitels. Wenn Christus auferstanden ist, dann können wir uns selig preisen. Wenn nicht, dann sind wir die ersten aller Deppen. Ein gigantisches Kapitel und Paulus sagt, ja, das ist die Basis. Die Auferstehung von Jesus ist die Basis unseres ganzen Glaubens und unserer Nachfolge. Und dann kommt Kapitel 16, der Schluss. Persönliches, grüßt mir diesen, achtet jenen, vergesst ihn nicht. Und dann steht da zwischen diesen Grüßen, die Jahreslosung. Und ich nehme den Vers davor mit dazu. Seid wachsam, haltet treu an dem fest, was ihr glaubt. Seid mutig und stark und alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen. Wieso muss Paulus den Korinthern sagen, seid mutig und stark? Muss ich es euch sagen? Müssen wir es einander sagen? Was heißt müssen? Zur Ermutigung. Die Korinther haben im Kopf gelebt. Die haben ihren Glauben nach da oben gepackt. Wir sind hier gut bodenständig, hoffe ich, denke ich. So erlebe ich mich, so erlebe ich euch, uns miteinander. Und das ist richtig und gut. Wenn wir unseren Glauben in den Kopf packen würden, nur ins Gebet, auf die Jenseitssehnsucht, dann gewinnen wir hier keinen Blumentopf, wie wir so gerne sagen. Ich muss schon mutig sein und sagen, ja, ich glaube an diesen Christus und ja, er war Mensch und ja, wir leben hier christliche Nachfolge. Nicht nur ein Jenseits-Heile-Welt-Glaube, der uns tröstet, sondern ein Hier und Jetzt, ein ganz konkretes Ding. In uns lebt Christus. Mit Christus ist das Reich Gottes angebrochen, auf dieser Erde, in dir. Hier und genauso, wenn du aus der Tür rausgehst und nach Hause gehst und deinen Nachbarn grüßt und beim Edeka vor der Tiefkühltruhe stehst und der andere drängelt, das Reich Gottes ist angebrochen in dir, hier und jetzt. Und dann muss man manchmal mutig sein. Ich musste sehr mutig sein, als meine Schwester zu Besuch war und sie ist weltanschaulich sehr anders unterwegs. Wir haben dasselbe Elternhaus und gehen so unterschiedlich mit dem Erleben um. Und ich dachte, wie kriege ich das jetzt hin? Auf der einen Seite gegenzuhalten oder was heißt gegenzuhalten? Zu sagen, du, Christus hat mir Annahme, Wertschätzung, Vergebung und eine Aussöhnung mit all dem, was für mich schwer war, gegeben. Und sie sitzt da und klagt und hat keinen Grund unter den Füßen. Und wir haben dieselben Eltern. Ich wurde unendlich dankbar für Christus. Ich wurde ganz klein. Und ich habe tief Luft geholt, innerlich und äußerlich gesagt, Silke, es kann ja sein, dass die ganze Sache mit Jesus nur psychische Einbildung ist. Aber selbst wenn, hat mir das, seit ich Teenie bin, geholfen, in Versöhnung und in Vergebung zu leben. Und für mich ist dieser Christus nicht Einbildung, sondern eine Realität. Und sie guckte, aber nahm es zur Kenntnis. Dieses Gespräch haben wir nicht das erste Mal geführt. Seid mutig. Und dann auch stark. Das heißt nicht, dass ihr wie ein Bulldozer über den anderen wegfahrt, aber verleugnet euch nicht und verleugnet Christus nicht und nehmt euren Raum ein. Und dann tut alles, was ihr tut und sagt und denkt, in Liebe. Und wo ihr merkt, dass diese Liebe fehlt, überlegt mal, warum. Habt ihr vielleicht was zu klären? Müsst ihr euch da mal rantrauen, das Eis zu sprechen? Und wenn ihr denkt, ich bin dem ja hoffnungslos unterlegen, dann nehmt euch einen Dritten mit dazu, der euch hilft, dieses kleine Gespräch zu führen. Aber geht in die direkte Beziehung. Macht das nicht hintenrum. Man sagt immer so schön, das sind dann die Beulen unterm Teppich. Da stolpert man drüber. Das ist nicht weg, bloß weil man es nicht klärt. Das hat Wirkung, wissen wir alle. Also seid mutig und seid stark, nicht hart, sondern stark in dem Mut zu tun, was ihr merkt, damit ihr wieder in die Liebe kommt. Was ist ein Gott wohlgefälliger Gottesdienst? Die Korinther dachten, ja, preisen, loben, anbeten, prophetien, dass es kracht, in Sprachen beten, dass es kracht, ob einer auslegt, zweitrangig. Und es war wohl teilweise ganz schön Chaos. Der Gott wohlgefällige Gottesdienst steht in Römer 12. Das sprang mir geradezu ins Hirn, als ich diese Verse sah. Seid mutig und stark. Alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen. Wenn ich jetzt das ganze Kapitel lesen würde, das wäre ein bisschen heftig. Das sind 1,5 Seiten in meiner Bibel. Aber tut das ruhig mal zu Hause. Das ist die blanke Nachfolgeschulung. Und ich skizziere das mal. Da geht es um ehrliche Selbsterkenntnis. Da geht es darum zu begreifen, dass ich ein Teil, aber auch nicht mehr als ein Teil des Ganzen bin. Da geht es darum, dass man mit seiner Gabe dient, anstatt mit ihr zu spielen und die Begabung der anderen in Anspruch zu nehmen. Wir sollen nicht scheinheilig sein, nicht so tun, als ob wir lieben. Dieses Lächeln, Sonntagmorgens, sondern wirklich lieben. Und dann sollen wir Liebende sein. Wow. Und dafür muss ich mich absolut aussöhnen in Gott, damit ich das sein kann. In Römer 12, 21, damit schließt dieses Kapitel wie eine Zusammenfassung von diesem Lebensstil. Und dieser Lebensstil, das ist euer Gott wohlgefälliger Gottesdienst. Da heißt es, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Und das heißt nicht, dass ihr dem Bösen nachgebt, ganz und gar nicht, sondern dass ihr hinsteht und aktiv das Liebevolle, Konstruktive dagegen setzt. Und das braucht Mut. Ich schließe mit unserer wunderbaren Jahreslosung. Seid mutig und stark. Alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen. Amen.